Die Frage ist, warum rede ich über das Thema? Der Grund dessen war, dass ich so einmal im Jahr, schon mehr oder weniger traditionsgemäß über viele Jahre lang, am Jahresende im St. Anna immer einen Vortrag halten darf und mir das Thema dazu selbst aussuchen darf. Und letztes Jahr, Jahresende, das war gerade der Lockdown, also war es sehr naheliegend, sich einmal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Realität, ja, und wie kann sozusagen eine kleine Struktur, die 29.000 Nukleotide umfasst und 10 Proteine kodiert und 100 Nanometer groß ist, eigentlich die ganze Weltordnung durcheinander bringen und eigentlich alles, was wir mehr oder weniger als Realität als gegeben hingenommen haben, plötzlich total global umstülpt. Und wenn man sich anschaut, wie viel das insgesamt jetzt mengenmäßig ist, dann kann man damit rechnen, dass so pro gut Infizierten ungefähr jeder 1 Milliarde bis 100 Milliarden Viruspartikeln pro Infektion hat. Und wenn man das hochrechnet, das hat einer gemacht, einmal auf 2 × 10·17 weltweit, und das entspricht ungefähr mengenmäßig einer halben Cola-Dose. Ja, und es ist erstaunlich sozusagen, wie sehr, wenn man das vorher mal vorausgesagt hätte, dass es so ist, hätte es wahrscheinlich keiner geglaubt. Und das war der Grund, warum ich mir überlegt habe, wie nehmen wir die Realität wahr, ja, und was steckt dahinter und was kann unsere Realität durcheinander bringen. Und ich meine, die Realität ist ja für jeden etwas anderes. Mancher sieht dann irgendwelche Details, mancher erkennt Fische oder mancher erkennt Obst oder mancher sieht es eher global, ja, und sieht da eventuell Gesichter drinnen. Und da kann man dann gut drüber streiten und jeder sieht was anderes und jeder hat eine andere Vorstellung, was Realität dann ist und was das wirklich bedeutet. Nun, was ist der Unterschied zwischen lebendiger und toter Materie? Information wird auch im physischen und chemischen System übertragen, aber nur lebendige Systeme haben die Fähigkeit, Information zu manipulieren oder zu verändern und auszunutzen. Und Information ist das Wissen, das ein Absender einem Empfänger über einen Informationskanal vermittelt, wie Sie hier zum Beispiel in einer Nervenzelle sehen. Und diese Information kann sozusagen nur im biologischen System in irgendeiner Art und Weise verwertet und verändert werden. Die Frage ist, wie kann ein Organismus seine Realität wirklich konstruieren? Dazu braucht er die Information, das haben wir gerade gesehen. Das Information ist aber Daten und Information ist das eine, aber das viel Wesentlichere ist, wie man diese Daten und Informationen interpretiert. Man braucht als Organismus eine Entscheidungsoption. Man kann agieren und man kann reagieren. Man kann etwas anziehen oder man kann etwas abstoßen. Das führt dann in einem größeren Zellverbund zu einer Adaption von bestimmten Teilen des Gewebes oder zu einer Variabilität, und letzten Endes lernt man dabei durch Versuch und Irrtum, und dann erhebt sich die Frage, was ist jetzt Instinkt und was ist Intelligenz dabei. Normalerweise sagt man immer, alle Tiere reagieren nur instinktiv und nur der Mensch agiert dann intelligent. Und Intelligenz ist etwas, was eigentlich sehr schwierig zum Definieren ist. In diesem Buch, das ich da unten zeige, ist das einmal analysiert worden und der hat 71 verschiedene Definitionen von Intelligenz gefunden. Und der kleinste gemeinsame Nenner von Intelligenz ist, dass die Intelligenz die Fähigkeit eines Wesens misst, wie Ziele in vielen unterschiedlichen Umgebungen am besten zu erreichen sind. Und das fängt eigentlich schon bei einzelligen Lebewesen an. Und das in den letzten Jahren ist es immer spannender und interessanter geworden, indem man jetzt mehr oder weniger diesen Paradigmenwechsel unternommen hat und geschaut hat einmal, wo ist die Grenze zwischen Instinkt und Intelligenz. Und das ist nicht so einfach zu definieren, weil sogar einzelzellige Lebewesen zeigen ein individuelles Benehmen, wie man dann... Wie man dann hier zum Beispiel an diesen Kolibakterien sieht, in den unterschiedlichen Farben, Die sind, zeigen ein unterschiedliches Benehmen. Sie haben auch einen Charakter. Manche sind langsam, manche sind schnell, manche sind faul, manche sind fleißig. Also sie zeigen individuelle Charaktereigenschaften und sie treffen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, wenn man das statistisch betrachtet, sind immer ungefähr 50-50. Jetzt werden Sie sagen, na gut, das ist alles Zufall. Das Problem dabei ist aber, dass es keinen zellulären, dass man keinen zellulären Mechanismus kennt, der überhaupt ein 50-50-Ergebnis hervorrufen kann. Und die einzelligen Organismen können sogar lernen. Sie haben ein Gedächtnis und sie können über chemische Signale und über die Zelldichte kommunizieren und in verschiedenen, entweder als eine monogene Population oder auch unterschiedliche einzellige Lebewesen können komplexe Gemeinschaften bilden und sich in dem Zusammenhang auch interagieren. Die Frage ist jetzt, ist dieser Schleimpilz intelligent? Schleimpilze können exponentiell komplizierte Probleme in linearer Zeit analysieren. Ich erzähle Ihnen kurz, wie das funktioniert. Der eine Punkt hier ist, was Sie hier sehen, das ist ein Labyrinth. Ja, und die Aufgabe ist sozusagen, wie schnell oder findet der Schleimpilz den Ausgang? Und böse Zungen haben einmal behauptet, dass der Schleimpilz in Ikea den Ausgang schneller findet als jeder normale Kunde. Ich kann das auch von hier machen. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel Untersuchungen, die gezeigt haben, versucht haben, dieses System dann irgendwie auszuweiten und Netzwerke zu rekonstruieren, die tatsächlich schon existieren, wie zum Beispiel das Bahnnetz in Tokio. Und hier kann man versuchen, mehr oder weniger dieses Bahnnetz, diesen Schleimpilz nachzukonstruieren. Wie man sieht, ist das sehr ähnlich. Und der Schleimpilz kann auch mathematische Probleme lösen, die eigentlich sonst sehr schwierig zu lösen sind, wie zum Beispiel das des reisenden Vertreters. Das kennen Sie vielleicht, das Problem, dass wenn man 2 oder 3 oder 4 oder 5 Städte hat und man muss jede Stadt einmal besuchen, aber darf sich nicht überschneiden und nicht öfters besuchen. Das funktioniert mit 3, 4, 5 Städten noch sehr einfach, aber je mehr Städte dazukommen, desto komplizierter wird es. Und mathematisch gesehen wird es immer komplexer und von der Rechenzeit wird es exponentiell immer höher mit jeder Stadt, die dazukommt. Beim Schleimpilz ist es nicht so. Der löst dieses Problem, egal ob das jetzt 40 oder 50 Städte sind, ungefähr in der gleichen Zeitspanne. Also es nimmt nicht exponentiell die Komplexität zu, sondern es nimmt nur linear zu. Die zwei komplexesten Systeme, die es in der Natur überhaupt gibt, ist da auf der einen Seite das kosmische Netzwerk der Galaxien und das menschliche Gehirn. Und da gibt es jetzt im Jahre 2020 eine Publikation erschienen, die Struktur mehr oder weniger des menschlichen Gehirns, das Netzwerk von Neuronen, mit denen von diesem kosmischen Netzwerk der Galaxien verglichen hat, rein vom prinzipiellen Standpunkt. Diese Publikation wurde bis vorgestern 100.000 Mal runtergeladen und das ist gemacht worden von einem Astronomen und von einem Biologen, der sich mit Hirnforschung beschäftigt. Wenn man hier sieht, das ist die Struktur in verschiedenen Vergrößerungen vom Kleinhirn, vom Großhirn und das, wie das Netzwerk der Galaxien ausschaut und die Struktur letzten Endes sind vom Prinzip her eigentlich ziemlich gleich. Was lag es also näher, dass man versucht hat, ob der Schleimpilz solche Netzwerke auch konstruieren kann? Und das ist jetzt letzten Endes die neueste Methode, den Schleimpilz zur Lösung von solchen Problemen zu manipulieren und heranzuziehen. Und der Schleimpilz kann mehr oder weniger dieses kosmische Netzwerk von der Struktur auch nachvollziehen. Was aber jetzt nicht heißt, dass das Universum von einem Schleimpilz kreiert worden ist, sondern nur, dass mehr oder weniger die zugrunde liegenden Prinzipien und Organisationsschemen das, was man mathematisch oder netzwerktechnisch vom Schleimpilz macht, bis zu den kosmischen Galaxien letzten Endes das gleiche Ordnungsprinzip hat. Jetzt haben wir gesehen, das Ganze ist eigentlich ziemlich kompliziert und komplex. Und letzten Endes sind wir nicht in der Lage, mehr oder weniger das Ganze zu erfassen und zu verstehen. Man muss das Ganze simplifizieren und für unser Gehirn ordentlich aufbereiten und wesentliche Dinge herausfiltern. Das heißt, unsere Sinnesorgane sind nicht fähig, alle Wellenlängen zum Beispiel zu sehen, alle Frequenzen zu hören etc., sondern wir haben eine virtuelle Brille, die uns eigentlich das Wesentliche herausfiltert. Und das, was wir wahrnehmen und was wir letzten Endes was wir verarbeiten, ist eigentlich ein sehr geringer Anteil dessen, was wirklich in der Realität vorhanden ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, durch diese ganzen Filterungsprozesse und zu dem, was eigentlich übrig bleibt, bleibt natürlich Tür und Tor offen für Interpretationen, für verschiedenste Anschauungen darüber, wie das wirklich stattfindet. Nun, es gibt einmal das individuelle Realität, die man hat, und diese individuelle Realität, die bildet sich aus der Sinneswahrnehmung, aus der Körperwahrnehmung, aus dem Bewusstsein, aus dem Selbstbewusstsein, wie man denkt, freie Wille, Moral, Ethik. Ich werde auf solche Sachen dann noch ein bisschen im Detail eingehen. Und jedes Individuum hat sozusagen sein Selbstbild. Jeder sieht sich so, wie er sich darstellt. Manche sehen sich so. Das kommt offensichtlich wenn man das hier sieht, in Dubai ist er nicht erwünscht, nicht in der Gesellschaft, nicht immer gut an. Und das Selbstbild, das man selbst hat, differiert meistens sehr stark von dem, wie einen die anderen wirklich sehen. Das heißt, das ist das Selbstbild und das Fremdbild ist nicht praktisch nie ident, letzten Endes. Das heißt, das Selbstbild muss man sich, die individuelle Realität, die man sich geschaffen hat, muss man sich irgendwie an eine kommunale, virtuelle Realität anpassen, an die Gesellschaft anpassen. Und man hat sozusagen hier das Individuum in einer Masse von Personen, Leuten, Gesellschaft, und manche kommen dann halt ein bisschen in den Vordergrund, das sind Führungskräfte und das sind dann die Diktatoren. Die haben natürlich wieder bekommen ein ganz anderes Selbstbild, als sie vorher gehabt haben. Selbstbild und die kommunale Realität wird natürlich auch durch die Umwelt geprägt. Letzten Endes, und je nachdem, in welcher Umwelt man lebt, ja, ob man jetzt in der Kalahari lebt, in den Anden, irgendwo in der Arktis lebt oder in einer Großstadt lebt, entwickeln sich verschiedene Kulturen, und diese Kulturen, das Verständnis zwischen Kulturen ist dann auch nicht immer so einfach, weil letzten Endes jede Kultur ein anderes Weltbild und ein anderes Selbstverständnis hat und den anderen dann meistens auch nicht versteht. Dieses Buch war sehr interessant, das hat einer geschrieben, ein Psychologe, ein Amerikaner, der einen japanischen Studenten gehabt hat und in der Konversation mit dem Studenten draufgekommen ist, dass sie irgendein Verständigungsproblem haben, ein prinzipielles. Und der hat es dann weiter untersucht und hat es dann darauf zurückgeführt, dass eigentlich die Philosophie und die Weltanschauung im Osten und im Westen, aber nicht nur im Osten und West, das sind ja sozusagen zwei Pole davon, eigentlich sehr unterschiedlich ist. Und hat sich das dann näher angeschaut und analysiert, und letzten Endes gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Westen und Osten, und das Weltbild, das wir im Moment haben, das europäische im Großen und Ganzen, ist eigentlich zurückzuführen auf Aristoteles, und das Ostbild ist mehr oder weniger zurückzuführen auf Konfuzius in China, und das sind natürlich unterschiedliche philosophische Interpretationen, die zurückzuführen sind auf gesellschaftliche, soziale Strukturen, die Erziehung und die entsprechenden Umweltbedingungen. Und die westliche Sichtweise, speziell auch seit der Französischen Revolution, stellt natürlich das Individuum in den Vordergrund. Und das spielt bei uns natürlich auch jetzt mit Datenschutz und weiß Gott was alles eine Rolle, dass man das Individuum ist und die formale Logik, wohingegen im Osten eher das holistische Weltbild vornimmt und eigentlich mehr oder weniger die Gemeinschaft, oder wie man auch jetzt sieht, zum Beispiel in China, wie sich das entwickelt, die Gruppe im Vordergrund steht und nicht so sehr das Individuum. diese ganze Geschichte der Menschheit, wie sich das entwickelt hat, das kann ich Ihnen sehr empfehlen, gibt es auch auf Deutsch, heißt eine kurze Geschichte der Menschheit, wurde sehr schön beschrieben vom Yuval Harari. Und in dem Text, der eigentlich dem Buch beiliegt, waren nur ein paar Punkte angeführt und das ist schon alleine das Interesse dadurch geweckt. Er hat geschrieben, die Entdeckung des Feuers gab uns die Kraft, der Tratsch half uns zu kooperieren, die Landwirtschaft hat uns hungrig auf mehr gemacht, die Mythologie hat Gesetz und Ordnung aufrechterhalten, das Geld gab uns etwas, dem wir vertrauen können, und die Widersprüche hat die Kultur geschaffen und die Wissenschaft hat uns tödlich gemacht. Wie wir wissen, ist der Krieg der Vater aller Dinge. Der wesentliche Punkt dann in der Entwicklung war aber die Entwicklung der Sprache. Und die Sprache konstruiert und ermöglicht eine virtuelle kommunale Realität. Und zwar aus dem einen Grund: erstens einmal ist die Sprache die Methode, die am schnellsten Informationen überträgt. Das heißt, wenn Sie jetzt nur die Genetik anschauen, das ist zwar viel Information, die aber relativ langsam übertragen wird, und es gibt aber keine schnellere Methode, Information zu übertragen wie Sprache. Und wenn man sich dann so schön zusammensetzt, das ist noch von der Weihnachtsvorlesung mit den Weihnachtsmännern, macht es natürlich einen großen Unterschied, welche Erfahrungen man macht und was man sich erinnert, wie man diese Erfahrungen beschreibt und letzten Endes, wie man diese Erfahrung mitteilt und damit eigentlich zwischen dem direkten und dem indirekten Weltwissen, das man dann weitergibt oder auch gemeinsam entwickelt. Und das hat dann dazu geführt, also spielt in vielen Bereichen eine Rolle, vom Aberglaube bis zum Glauben, Religion, Ethik und Moral, das hat sich in diese Richtung entwickelt wahrscheinlich und spielt dann natürlich auch eine Rolle in der Kultur, in der Politik, im Recht, in der Wirtschaft und letztendlich auch in der Wissenschaft. Aberglaube ist nicht etwas, was für den Menschen typisch ist, sondern es gibt es auch im Tierreich. Und zwar hat das zuerst einmal sehr gut ein Psychologe namens Frederick Skinner in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also vor ca. 90 Jahren, einmal mit einem schönen Experiment nachgewiesen. Er hat Tauben in einen Taubenschlag gegeben, Schachteln und hat die Tauben dann alle 15 Sekunden Futter gegeben. Die haben alle 15 Sekunden Futter bekommen und die Tauben haben dann Rituale entwickelt, abhängig davon, was sie gerade gemacht haben, bevor sie das Futter gekriegt haben. Wenn der eine mit dem Flügel geschlagen hat, bevor sie das Futter gekriegt hat, hat sie permanent mit dem Flügel geschlagen, weil sie geglaubt hat, sie kriegt deswegen Futter. Der andere hat sich gerade im Kreis gedreht oder hat sich geputzt und jede Taube hat ihr eigenes Ritual entwickelt mit der Annahme, wenn sie das tut, kriegt sie Futter. Die Futtergabe war aber alle 15 Sekunden, die war vollkommen unabhängig von dem, was sie gemacht haben. Und das ist auch so etwas, was man mehr oder weniger als Talisman dann hat, wenn man irgendwo etwas mit hat. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Schillingmünze noch für meinen Geburtstag eingesteckt und der Vortrag wird heute gut, dann will ich mir die Münze beim nächsten Vortrag wieder einstecken. Und da gibt es auch noch die schöne Geschichte von zwei Nobelpreisträgern, vom Pauli und vom Niels Bohr, wo sich da zwei Physiker, wo der Pauli den Niels Bohr besucht hat und wie er bei der Tür reingeht, sieht ein Hufeisen an der Tür hängen und er fragt den Bohr und sagt, ein Hufeisen, glaubst du daran, dass das hilft? Sagt er, nein, aber ich habe gehört, es hilft auch dann, wenn man nicht dran glaubt. Und letzten Endes haben sich aus dem natürlich auch diese ganzen Rituale entwickelt, wie zum Beispiel der Regentanz, wo man halt dann getanzt hat, wenn die Dürre groß war und auf Regen gehofft hat und sowas Ähnliches, von wem man heute in der Medizin hat, auch bei dem Biofeedback, was eigentlich auch so eine Art Konditionierung mit einer zufälligen Verstärkung ist. Das heißt, der Aberglaube hat zur Ritualisierung geführt und die Ritualisierung hat zu einer Tradition geführt, die dann speziell halt im menschlichen Bereich auch dann weitergegeben wurde. Und aus diesem Aberglauben und aus diesen Ritualen aus der Tradition haben sich dann eigentlich auch die Religionen entwickelt. Und wie gesagt, je nachdem, in welchem Weltkreis diese Religionen sind, haben sich verschiedene Religionen entwickelt. Heutzutage spielen die Religionen vielleicht immer mehr eine untergeordnete Rolle, aber dafür kommt wieder die Esoterik und die Spiritualität in den Vordergrund. In der Zwischenzeit hat sich die Religion aber auch ein bisschen gewandelt, letzten Endes, weil immer mehr, wie man jetzt auch in der letzten Zeit gehört hat, in Deutschland viele Leute aus der Kirche austreten, aus verschiedensten Gründen und eigentlich zwar prinzipiell eigentlich nur mehr die Rituale übrig bleiben, aber eigentlich die Grundlage, warum sich diese Rituale entwickelt haben, der Glaube in den Hintergrund tritt. Dafür wird aber dieser Glaube und diese Rituale durch andere Dinge ersetzt, wie vor allem zum Beispiel den Sport, den Fußball, das sind die neuen Religionen. Und es gibt eine Religion, die eigentlich einen sehr guten Zugang zur Wissenschaft hat oder mit der Wissenschaft sehr gut zurechtkommt oder umgekehrt, aber auch viele Philosophien und Quantenphysiker dann letzten Endes Parallelen sehen, das ist nämlich der Buddhismus. Ja, und letzten Endes, wenn man dann schaut, was sich heutzutage auch in der Astrophysik und in der Quantenphysik abspielt, ist letzten Endes, sind das Modelle, die man zwar versucht in irgendeiner Art zu beweisen, aber kein Mensch weiß, ob die richtig sind, ob die funktionieren. Das ist in gewissem Sinne auch jetzt der wissenschaftliche Glaube. Aber zumindest besteht da die Hoffnung, dass man irgendetwas davon zumindest einmal falsifizieren oder verifizieren kann. Die Sprache ist aber auch ganz wichtig oder beeinflusst auch unser Denken dabei. Und wenn man Wörter für etwas nicht hat, kann man auch nicht für etwas, was man beschreiben will, kann man auch nicht darüber sprechen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Institut, das versucht, Kant in das Türkische zu übersetzen. Und das ist unmöglich, mehr oder weniger, oder fast unmöglich, die Philosophie von Kant in das Türkische zu übersetzen, weil es ganz einfach die Worte und die Begriffe und das Verständnis nicht dafür gibt. Und wie der Wittgenstein schon gesagt hat, worüber man nicht sprechen kann, soll man schweigen. Es gibt aber auch dann auch interessante Bücher, die dann auch zeigen, wie sozusagen die Sprache, auf was die Sprache alles Auswirkungen hat. Und das ist zum Beispiel die Orientierung, Farben, Zahlen, Zahlenverständnis, die Zeitverständnis und auch die Moral. Ich zeige Ihnen nur ein paar plakative Beispiele dafür, Ausschnitte davon. Es gibt zum Beispiel eine Publikation, das ist auch in meinem Buch beschrieben, dass man zum Beispiel in der englischen Sprache hat man nur ein Wort für blau, das ist blue. Man kann natürlich sagen light blue oder dark blue. Im Russischen gibt es aber für light blue und dark blue eigene Worte. Und das heißt, deswegen sind eigentlich die Russen, haben ein ganz anderes Verständnis von den Farben und sehen die Farben ganz anders als zum Beispiel die Engländer. Und das bezieht sich nicht nur auf den Farben, das ist in vielen Bereichen so, dass mehr oder weniger, wenn man für etwas Wörter hat oder das differenzieren kann, eine Geschichte ist zum Beispiel, dass die Inuits sehr viele Worte haben für Schnee und für Variationen von Schnee, die ein anderer gar nicht als Variation erkennt. Aber das heißt, das mehr oder weniger ist auch wichtig, um unsere Sprache letzten Endes zu formen und unser Denken zu formen. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel das Verständnis von Zahlen. Und das Zahlenverständnis ist mehr oder weniger ein solches, dass man nicht linear Zahlen denkt, sondern dass man auch Kulturen, die keine Mathematik haben zum Beispiel, nur den Unterschied machen, zum Beispiel zwischen Einzelne, Wenige und Viele. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich jetzt sehe, ich sehe einen Löwen oder ich sehe 10 Löwen, macht das einen Unterschied. Und wenn man hier sieht, ist das ein wesentlicher logarithmischer Faktor dabei. Das Zahlenverständnis ist logarithmisch geprägt. Also man kann einen Unterschied sehen zwischen 10, zwischen 110, zwischen 20 und 120. Das heißt, zwischen 110 und 120 und 10 und 20 ist praktisch kein Unterschied, aber dazwischen. Und im praktischen Leben ist es für Sie natürlich auch wichtig, wenn Sie jetzt 10 Euro in der Tasche haben oder 11 Euro, ist das eigentlich ziemlich egal. Aber ob Sie 10 Euro, 100 Euro oder 1000 Euro in der Tasche haben, ist es nicht egal. Aber ob Sie 1002 Euro in der Tasche haben, ist das auch wieder egal. Das heißt, dass viele Dinge im Leben und nicht nur das Zahlenverständnis jetzt basiert auf einer logarithmischen Skala, wie zum Beispiel auch die Sinneswahrnehmungen, das Sehen, das Hören, dort haben Sie die Dezibel, die logarithmisch sind, und auch das Zeitverständnis. In diesem einen Buch ist beschrieben, die sind in verschiedenen Kulturen gegangen, haben nur geschaut in verschiedenen Ländern, wie funktionieren die Uhren. Da hat es damals noch die nicht digitalisierten Uhren gegeben, die gleichgeschaltet waren, sondern die haben wir immer richtig stellen müssen, sind auf die Bahnhöfe gegangen, in jedem Land, haben geschaut, geht die Uhr vor, geht sie nach, geht sie richtig, wie viel geht sie vor, wie viel geht sie nach, und so ist man drauf gekommen, wie auch das Leben mehr oder weniger dort funktioniert. In Brasilien, wenn man gesagt hat, ich komme morgen, hat man damit rechnen können, dass er vielleicht in einer Woche kommt. Ja, und in Deutschland, wenn man sagt, ich komme in 5 Minuten, dann kommt er in 5 Minuten. Aber das heißt, das ist, macht einen Unterschied für den Zahlenverständnis. Und letzten Endes ist es auch der Grund, wie man das Altern versteht. Warum man jetzt zum Georg und meinem Alter plötzlich viel schneller altert als ein kleines Kind, weil der Unterschied zwischen 1 und 4 Jahren ist ungefähr der gleiche dann in einer logarithmischen Skala. Es wird immer schneller letzten Endes, und die Alterungsprozess oder die Wahrnehmung des Alterungsprozesses ist ja immer gleich, aber die Wahrnehmung des Alterungsprozesses steigert sich in einer logarithmischen Zeiteinheit. Aber was man auch schön untersucht hat, ist, dass sich die Moral bei zweisprachigen Personen oder Leuten, die in zwei verschiedenen Sprachen aufwachsen, ändert sich die Moral, je nachdem, in welcher Sprache man ein Problem hat oder ein Problem jetzt bearbeiten muss. Das heißt, wenn jemand in einer Sprache nicht so gut gebildet ist, dann hat er zum Beispiel eine viel stärkere Vorstellung von Moral, also eine negative Vorstellung von Moral, so wie in einer Muttersprachliche ist zum Beispiel. Das heißt, die Moral ändert sich, je nachdem, in welcher Sprache man denkt, von Leuten, die mehrere Sprachen sprechen. Die Frage, die sich dann weiterhin ergibt, ist, gibt es einen freien Willen oder ist alles mehr oder weniger Kismet und determiniert? Und inwieweit spielt es in unser Bewusstsein rein? Es gibt jetzt in den letzten 1-2 Jahren gibt es wieder ganz neue Erkenntnisse in der Quantenphysik, die behaupten, es ist sowieso alles determiniert. Aber die Frage ist auch letzten Endes, haben wir einen freien Willen? Und das hat der Benjamin Libet im Jahre 1979 untersucht, und zwar ursprünglich an Leuten mit Epilepsien, die operiert worden sind, hat er das ausprobiert gehabt, und da war mit unter anderem auch der Lüder Deke damit involviert, der ja auch hier in Wien einen Lehrstuhl gehabt hat. Und was die festgestellt haben, ist, dass zum Beispiel, wenn man jetzt die Bereitschaft misst in einem EEG, die Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen, ungefähr 300 Millisekunden vorher passiert, bevor man einen die Entscheidung wirklich bewusst ist oder bewusst trifft, und ungefähr 500 Millisekunden, eine halbe Sekunde früher, bevor man es wirklich macht. Ja? Und das ist bis heute noch ein großes Thema immer, wo man sagt, ist eigentlich alles vorgegeben, bin ich jetzt fremdgesteuert durch mein Gehirn oder habe ich den freien Willen, mich selbst zu entscheiden? Und das spielt natürlich in vielen Bereichen dann auch in der Forensik eine große Rolle, ob jemand jetzt für seine Tat verantwortlich ist oder nicht, oder wie weit er verantwortlich ist. Man kann jetzt natürlich auch das Bewusstsein erweitern, und viele, ich weiß nicht, ob welche unter Ihnen sind, das schon probiert haben, aber es gibt sicher viele Leute, die das tun. Und man weiß ungefähr, ich glaube, es hat vor kurzem eine Abwasseruntersuchung gegeben, irgendwo in Tirol, die dort die ganzen Drogen untersucht haben und herausrechnen haben können, wie viel Prozent der Bevölkerung welche Drogen nimmt. Und das haben wir mal bei Spinnen ausprobiert. Und je nachdem, welche Drogen man diesen Spinnen mehr oder weniger füttert, machen die verschiedenartige Netze. Das heißt, die können kein normales Netz mehr bauen, aber auch die Art des Netzes, also welches Netz sie bauen, welche Struktur sie machen, hängt davon ab, welche Drohung man diesen Spinnen zuführt. Und da hat es einen Künstler gegeben, der hat sich immer gedacht, ich nehme jetzt jeden Tag eine andere Droge und male immer das gleiche Bild. 20 Tage hintereinander, jedes Mal eine andere Droge und hat jedes Mal unter einer anderen Droge ein Bild gemalt. Ich sehe das jetzt nicht und Sie sehen das auch nicht, welche Drogen das waren, aber das, was ich hier weiß, ist, das war unter Ether und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich habe auch einmal Ether-Narkose gehabt und das passt sehr gut dazu und das war zum Beispiel eine Liebesdroge, das war ein Cocktail von Vasopressin, Oxytocin, Serotonin oder sonst irgendetwas. Und dazwischen hat es verschiedeneartige Drogen gegeben, das kann man sich auf dieser Webseite anschauen. Es sind aber nichtsdestoweniger ganz fantastische Bilder, aber doch auch vom Hintergrund, also von der Art der Bilder, sehr unterschiedliche Formen von Bildern, je nachdem, welche Droge der gerade eingeworfen hat. Wenn man jetzt einen langen Schlafentzug hat, dann fangen wir zum Halluzinieren an. Also nicht nur natürlich auch unter Drogen kann man halluzinieren und vielen anderen Umständen, aber unter anderem auch beim Schlafentzug. Und was man jetzt dann plötzlich festgestellt hat, ist, wenn man so ein artifizielle Netzwerke hat oder neuronale Netzwerke hat, die fangen irgendwann auch einmal zu halluzinieren an. Das heißt, wenn man zum Beispiel versucht, neuronale Netzwerke zu trainieren und diesen neuronalen Netzwerken Bildern von, sagen wir mal, Hunden und Hintergrund zeigt, ja, und hunderte verschiedene Hunde zeigt, damit sie lernen, wie die Hunde ausschauen, dann fangen die mal irgendwie an zu halluzinieren und zeichnen irgendetwas und können eigentlich diese Hunde nicht mehr erkennen. Und das Ganze funktioniert aber in diesen neuronalen Netzwerken nur dann, wenn man biologische Prozesse simuliert. Das heißt, es ist nicht ein technisches Problem, sondern es ist wirklich ein System, das nur mit biologischen Prozessen funktioniert. Das heißt, wenn man zum Beispiel versucht, Hirnaktivitäten irgendwie nachzuvollziehen oder irgendwelche anderen biologischen Prozessen, dann funktioniert das. Wenn man nur rein technisch-mathematisch arbeitet, dann braucht man das nicht. Und das heißt, man muss diese artifiziellen Netzwerke dann letzten Endes einmal schlafen legen. Und schlafen legen heißt nicht den Computer abschalten und wieder einschalten, weil das mehr oder weniger, dann tötet man ihn und erwacht ihn wieder aus dem Tod, aber dann geht es genauso weiter. Sondern diese Computer brauchen einen bestimmten Hintergrund Rauschen letzten Endes und dieses Hintergrundrauschen, das wir diese Computer brauchen, ist von den Wellenlängen ungefähr das gleiche, was wir beim Schlafen haben. Das heißt, da muss man wirklich aktiv schlafen legen, damit sie dann wirklich funktionieren. Und das ist aber auch jetzt für ganz wichtig, jetzt wenn man solche biologischen Prozesse dann letzten Endes wirklich trainieren will, weil das kann die ganzen Ergebnisse durcheinander bringen. Die Frage, die sich jetzt noch dann erstellt, ist sozusagen, brauchen wir einen Kopf, brauchen wir einen Körper? Was ist wichtiger? Ist der Kopf wichtiger oder ist der Körper wichtiger? Und das ist vor kurzem, hat einer zufällig, der sich mit so Schnecken beschäftigt, festgestellt, dass er dann plötzlich da drinnen irgendwo im Reagenzglas Schnecken hat, die eigentlich nur den Kopf haben und den Körper abgeworfen haben und nur den Kopf haben. Das heißt, diese Schnecken werfen diesen Körper ab, wenn sie voll Parasiten sind. Ja, der Körper bewegt sich, aber der lebt noch eine Zeit lang weiter. Und dieser Schneckenkopf produziert wieder seinen eigenen Körper. Das dauert 2-3 Wochen, dann ist die Schnecke wieder komplett parasitenfrei, komplett. Umgekehrt ist die Frage, jetzt braucht man einen Kopf dazu Und das ist ein ganz berühmtes Huhn, nämlich Mike, the Headless Chicken. Und diese Geschichte, das war in den 1946 war das dann. Ja. Das Huhn war 5 Monate alt. Das war in Colorado. Und das ein Farmer hat diesen Hahn gehabt und ist die Schwiegermutter zu Besuch gekommen und wollte der Schwiegermutter ein gutes Essen zubereiten, ist rausgegangen und hat dem Hahn den Kopf abgeschlagen. Und der Hahn ist ohne Kopf, hat er weitergelebt. Was wir ja alle kennen, ist, dass man den Huhn in den Kopf abschlagen kann und das läuft dann einmal 5 Minuten so durch die Gegend. Die Geschichte bei diesem Hahn ist aber, der hat 18 Monate überlebt. Und den Hahn haben sie dann gefüttert mit Pipetten und haben dann teilweise auch immer den Schleim abgesogen. Ja. Aber nichtsdestoweniger, der ist dann mit dem Hahn in den Zirkus gegangen und hat viel Geld verdient. Und dann am Abend hat er mal viel getrunken gehabt und vergessen, den Schleim abzusaugen. Und der Hahn ist dann erstickt letzten Endes nach 18 Monaten. In der Zeit hat er aber gut gelebt und hat 1 Kilo zugenommen und ist herumgelaufen. Das heißt, im Prinzip braucht man auch keinen Kopf, um gut zu leben. Die ganze Geschichte können Sie in Wikipedia nachlesen. Jetzt ist aber so, es gibt auch bei Menschen solche Dinge, nämlich nicht einmal komplett hirnlos, aber zumindest nur mit halbem Hirn. Und da gibt es auf der einen Seite Kinder, die nur mit einer Hirnhälfte oder einem großen Teil, wo ein großer Teil des Hirns fehlt, beziehungsweise sind es auch teilweise epileptische Kinder, die man nur mit einer wo man nur die Hälfte des Hirns rausschneiden kann, oder Großteil des Hirns. Das sind hier 6 verschiedene Patienten, die beschrieben worden sind in dieser Arbeit. Und je früher man das macht, oder wenn die Kinder das sind, die entwickeln sich vollkommen normal. Und man merkt es eigentlich gar nicht, dass die eigentlich nur mehr oder weniger die Hälfte des Hirns haben. Je später das stattfindet, also bei einem Erwachsenen sind natürlich die Ausfälle entsprechend groß, aber wie ich dann zeigen werde, gibt es in der Neuroplastizität auch viele Beispiele, wie gut man manche Dinge, manche Ausfälle auch wirklich kompensieren kann oder wieder hinkriegen kann. Und viele solche Geschichten, also nicht nur die halben Hirne, sondern wie eigentlich die Neuroplastizität das Wesen des Menschen verändern kann, beziehungsweise wie man welche Probleme sich daraus erstehen oder wie man es ändern kann, waren in vielen Büchern natürlich von Oliver Sacks beschrieben, die ganz fantastische Geschichten sind und die ich nur empfehlen kann. Aber das heißt, prinzipiell kann man auch mit einer halben Hirnhälfte, solange man das sehr frühzeitig macht, ganz gut leben. Und es gibt noch andere Sinnesausfälle, wie zum Beispiel Leute, die halt blind geboren sind oder hörlos geboren sind oder auch dann letzten Endes hörlos werden. Und das ist ein Beispiel eines Malers, der blind geworden ist und der alle diese Bilder, obwohl er blind geboren ist, selbst gemalt hat. Und diese Bilder sind im New Yorker Museum of Modern Art ausgehängt. Und ein schönes Beispiel ist natürlich auch der Beethoven, der dann letzten Endes sein Hörvermögen verloren hat und trotzdem eigentlich ganz fantastische Musik geschrieben hat und das 9. Symphonie, die er komponiert hat, eigentlich nie gehört hat. Also das heißt, man kann auch ohne oder mit sehr fehlenden Sinneswahrnehmungen tolle Sachen leisten und tolle Sachen machen. Ein Beispiel jetzt vom Sehen. Ja. Wie Sie ja alle wissen, ist der Mensch ist Trichromat, das heißt, er kann zwischen Blau, oder die meisten Menschen können zwischen Blau, Grün und Rot unterscheiden. Und diese Fotorezeptoren sind auf dem X-Chromosom. Und es gibt jetzt natürlich, je nachdem, Männer haben nur ein X-Chromosom und wenn das in irgendeiner Art und Weise defekt sind, sind die Männer dann rot-grün blind. Das heißt, sie können zwischen Rot und Grün nicht mehr unterscheiden. Deswegen macht man dann beim Führerschein auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wir haben es machen müssen, den Sehtest, um zu schauen, sind die Männer rot-grün blind. Ich habe zum Beispiel, wenn wir zuerst von Zytogenetik und Fisch geredet haben, hat es einmal einen Vertreter gegeben, zu einer Zeit, wo 24 Farbenfisch modern war, der uns 24 Farbenfisch Systeme verkauft hat und ganz tolle Chromosomen sortiert und gezeigt hat und was sich dann herausgestellt hat, wenn man ihm eine neue Methode hinlegt, die er nicht kennt, bringt er das nicht zusammen, weil der war rot-grün-blind. Ja, der hat zwar sein System gekannt, aber nur das, was er jetzt gelernt hat und nicht das, was er wirklich gesehen hat. Also wie gesagt, der Mensch kann drei Sachen sehen. Es gibt aber dann Frauen, die dann, Frauen haben zwei X-Chromosomen und da kann jetzt ein Chromosom auch mutiert sein. Und da gibt es Frauen, die jetzt nicht nur drei Farben sehen, sondern vier Farben sehen. Nämlich so ein Gelb-Orange noch dazwischen, zwischen Rot und Grün. Das sind so, sogenannte Tetrachromasien. Das sind bis zu 12% der Frauen, habe ich einmal gelesen, aber nicht alle Frauen verwirklichen das auch oder haben die neuronale Fähigkeit dazu, das zu sehen. Es gibt aber Frauen, die wirklich diese Farben unterscheiden. Eines ist zum Beispiel diese Künstlerin hier, die diese Bilder gemalt hat, die vier verschiedene Farben sieht. Wenn man jetzt und das, was jetzt in einem Mausexperiment gemacht worden ist, Mäuse sehen im Prinzip dann nur zwei Farben. Und was man dann versucht hat, den dritten Fotorezeptor dann oder genetisch in diese Maus reinzubringen. Es gibt auch Mäuse, die dann artifiziell trichromat sind, die wirklich drei Farben unterscheiden können. Und das haben wir dann eben genetisch gemacht und hat dann natürlich mit Experimenten herausgefunden, dass die Mäuse dann wirklich drei Farben sehen. Umgekehrt, also drei Farben ist nicht der Höhepunkt in der Tierwelt, sondern der Höhepunkt sind 12 verschiedene Fotorezeptoren, solchen Krebsarten da vorkommen. Und wie man hier sieht, das sind alle diese unterschiedlichen Farbspektrum, die diese Krebsarten hier unterscheiden können. Das heißt, je nachdem, welches Individuum man ist, wie man genetisch ausgerüstet ist etc., kann man jetzt nur vom Farbsehen die Welt ganz anders wahrnehmen. Und Männer, die rot-grün blind sind, denen geht eigentlich nichts ab, solange sie nicht herausfinden, dass sie rot-grün blind sind. Ja, und viele davon wissen gar nicht, dass sie das sind. Also es ist im Prinzip eine Variation in dem Sinn und nicht unbedingt eine Krankheit oder nicht unbedingt ein Fehler, sondern eine normale Variation. Die Frage ist jetzt, wie macht man Erinnerungen, wie ist das mit dem Gedächtnis? Und da gibt es auch die Möglichkeiten und verschiedene Arten, wie man eigentlich falsche Erinnerungen in ein Individuum oder in eine Person mehr oder weniger hineinbringen kann. Und zwar, es gibt in der letzten Arbeit da in diesem PNS-Paper, ist gezeigt worden, dass man natürlich Leuten oder Personen irgendein Ereignis vorsetzt, das sie in der Kindheit erlebt haben, das sie aber nie wirklich erlebt haben und denen so lange einredet, bis sie das wirklich sich daran erinnern und wahrnehmen, dass sie diese Erinnerung gehabt haben und in diesem Paper ist dann gezeigt haben, dass man das aber auch wieder sozusagen ändern kann und eigentlich diese Erinnerung wieder auslöschen kann letzten Endes. Es gibt aber auch jetzt Tierversuche über die Optogenetik, wo man eigentlich zum Beispiel bei diesen Zebrafinken hier mit optogenetischen Methoden eigentlich Gesänge in die Zebrafinkengehirne implementieren kann, die eigentlich noch nie gehört haben und trotzdem als solche wahrnehmen und sich daran erinnern. Und umgekehrt bei diesen Mäusen ist es so, dass man denen mehr oder weniger eine optische, mehr oder weniger Deregulierung des Erinnerungsvermögens, eine Aversion gegen bestimmte Gerüche induziert. Letzten Endes, und die Gerüche, die haben die Mäuse vorher noch nie gerochen, das heißt, die kennen diese Gerüche nicht und trotzdem kriegen sie eine Aversion. Das heißt, man kann über verschiedene Methoden auch unterschiedliche falsche Erinnerungen in Gehirnen implementieren. Was ich Ihnen jetzt zeigen will in diesem Film kurz, ist, wie zum Beispiel, welche Möglichkeiten es gibt, wie Blinde sehen können. Blinde können zum Beispiel mit der Zunge sehen. Das ist hier gezeigt worden.
It's just a trip for me to be able to look at a hold and reach for her. It's a trip for me to be able to have Emma put her hand out and me be able to see what she's doing. To me, it's like beyond science. It's just, it's wild. It's a wild experience.
Paper, scissors, shoot. Entschuldigung. Eine andere Frage, die sich schon philosophisch vor 40, 50 Jahren ergeben hat und in einem sehr berühmten Buch oder Traktat geendet hat, ist, wie kann man irgendwie herausfinden, wie eine Fledermaus denkt oder wie eine Fledermaus ist? Und das ist eigentlich praktisch unmöglich, wenn man eigentlich, man kann sich in solche Sachen nicht hineindenken, was aber in der letzten Zeit immer wieder interessant ist, weil versucht, wie man mit Tieren kommunizieren kann auf der anderen Seite und wenn man zum Beispiel mit jetzt noch intelligenten Lebewesen oder mit irgendwelchen Aliens in Kontakt kommt, wie kann man mit diesen kommunizieren und was haben die für ein Verständnis? Und der hat sich halt überlegt, sozusagen der Thomas Nagel, wie ist es eigentlich, wenn ich eine Fledermaus wäre, wie sehe ich meine Welt, wie stehe ich mir meine Welt vor? Und das ist wahrscheinlich so, dass man das nie wirklich herausfinden kann. Das, wie man dem am nächsten kommt, zeige ich Ihnen jetzt kurz in den nächsten Film oder zumindest Filmausschnitt. Ja, das ist auch wieder mit einem Blinden.
Daniel Kish is like the superhero Daredevil, who's blind but uses heightened senses to fight crime. Daniel lost his sight as a child, but he can still ride a bike. Pedaling down a street,
he somehow better Fledermaus. He can even sense the wedge of turn corners,
much like a bat that uses sonar to navigate. How does he do it? Daniel makes clicking sounds that act like a form of human sonar. He calls it echolocation. The sound bounces off objects.
So I'm hearing the reflection of sound as it comes back.
Daniel showed me how he navigates the streets.
A passageway between buildings. And then we have stuff, basically, in the way. Tall stuff, posts or something. Right in the middle of the walkway.
When people say you have superhuman abilities, how do you respond?
I'm human. I haven't been bitten by a radioactive spider or anything.
So, das heißt, das ist wahrscheinlich das nächste, wo man einer Fledermaus nahe kommen kann und herausfinden kann, wie eine Fledermaus wirklich funktioniert und agiert. Der Schritt jetzt von dieser Methode ist dann eigentlich, dass man es nur mehr irgendwie mit der Technik verschmilzt. Und das Einfachste und das, was am längsten bekannt sind, sind eigentlich Herzschrittmacher oder eigentlich Brillen, Hörgeräte, das ist eigentlich auch schon medizinische Hilfsmittel, aber das ist zumindest implementiert. Oder da gibt es zum Beispiel die Cochlea-Implantate oder es gibt auch die Möglichkeit, wo man über das mehr oder weniger die Arme steuern kann. Und bei Leuten, die eigentlich komplett gelähmt sind, die dann vielleicht mit der Zunge das noch zeigen können. Und es gibt auch solche, die sich dann eigentlich schon Chips implementieren, damit man sie dann auch eigentlich als Nummer erkennt und die dann mit diesen Chips dann nicht mehr Eingang in die Disco finden. Aber da ein wesentlicher, interessanter Punkt, der vor kurzem erst publiziert worden ist, ist, dass man eigentlich über Gedanken auch schreiben kann. Und das ist so ein implementierter Chip, also der Trump und die Querdenker hätten ihre Freude dran, weil die sind schon implementierte Chips hier. Der kann eigentlich über diesen Chip und über den Gedanken auslesen, kann er eigentlich schreiben und das sind eigentlich die Buchstaben, die er geschrieben hat. Nur was denken, letzten Endes. Und das geht so schnell, dass er 90 Charaktere pro oder Buchstaben pro Minute schreiben kann. Das ist eigentlich relativ geschwind und das geht eigentlich nur mit dem Denken. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr die Sprache im Computer zu übersetzen, sondern man kann sich einen Chip implementieren lassen und kann dann eigentlich gleich ohne irgendetwas, ohne dass man irgendwas anderes macht, damit schreiben. Die Frage ist jetzt dann, die sich daraus ergibt, wenn man jetzt schon den Chip implementiert hat und den Körper hat und einmal ohne Körper leben kann und einmal ohne Kopf leben kann, wo hört der Körper auf und wo fängt der Körper an? Und die Grenze ist natürlich, wenn man jetzt so rundherum schaut, glaubt jeder, man weiß genau, wer jetzt die Person ist und wo sie anfängt und wo sie aufhört. Aber natürlich ist, die Grenzen sind sehr verschwommen. Und wir sind jetzt nicht nur ein Organismus, sondern wir haben eigentlich mehr Bakterien in uns und wir sind eigentlich abhängig in vielen Dingen und viele Krankheiten von den Bakterien und die steuern eigentlich uns. Und die Frage ist letzten Endes, sind wir gehirngesteuert oder sind wir bauchgesteuert? Gibt es solche und solche und es gibt auch solche und solche Umstände dann, wo man das brauchen kann. Der Fakt ist aber, wenn man jetzt versucht, sozusagen herauszufinden, wo der Körper aufhört, hängt es davon ab, was man tut. Tennisspieler zum Beispiel, bei den Tennisspielern hört der Körper nicht bei der Hand auf, sondern am Ende des Schlägers. Und wenn die Tennisspieler viel trainieren und gut genug trainieren, dann können sie letzten Endes so schnell reagieren, dass sie eigentlich das Hirn nicht dazu brauchen. Das ist ja auch bei Musikern so. Beim Autofahren hört der Körper nicht hier auf, sondern am Ende des Autos. Das geht manches Mal schief. Und letztens bei den Kranführern hört das nicht das Körperbewusstsein nicht bei der Hand auf, sondern am Ende des Krans. Das heißt, das Körperbewusstsein hängt davon ab, was man gerade tut. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man Extremitäten zum Beispiel verliert und diese ersetzen muss durch Prothesen. Und man kann das, gibt es zum Beispiel einen Spiegeltest, wo man Leute, die einen Phantomschmerz haben, dann so trainieren kann, oder Patienten mit Schlaganfällen, denen man eigentlich mit dem Spiegel vorgaukelt, dass sie die zweite Hand haben und dass die dann eigentlich letzten Endes dann auch viel schneller regenerieren und auch die Schmerzen dann eher verlieren. Es gibt dann solche, die dann eigentlich die artifizielle Hände implantiert haben oder solche, die eigentlich auch transplantiert werden und die dann letzten Endes auch mehr oder weniger diese fremden Hände in irgendeiner Art und Weise als eigene Hände akzeptieren müssen. Und das eine Beispiel ist dieses Bombenopfer, der eigentlich seit 20 Jahren schon mit fremden Händen lebt und gut lebt und die als eigene Hände eigentlich akzeptiert hat. Es gibt aber auch solche Patienten, Handtransplantierte, die nach kurzer Zeit wieder die Hände amputiert haben wollten, weil sie das eigentlich nicht vertragen haben, sie nicht fremd erkannt haben. Und wieder etwas relativ Neues ist, es gibt natürlich Patienten mit einer Hexadektalie, das heißt mit 6 Fingern. Das wird normalerweise als Anomalie angesehen, aber jetzt ist es so, dass man das jetzt eigentlich als gewissen Vorteil dann auch sieht.
What would you do with an extra thumb? Extra body parts can extend and augment human capabilities. But while augmentative technology is progressing rapidly,
das heißt,
we're still lacking answers to some
fundamental issues. Prothesen entwickelt, einen sechsten Finger, der über die Füße, über die Zehen gesteuert werden. Ja. Diese Leute können eigentlich in kürzester Zeit akzeptieren sie diese sechsten Finger als eigenen und können damit ganz neue Dinge machen. Letzten Endes aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass dann irgendwann einmal die Hirnstruktur durcheinander kommt, weil es eigentlich nicht mehr weiß, welche Finger sind und ob das jetzt 5 oder 6 Finger sind.
With a few minutes of practice, people can quickly learn to grasp various objects. We trained our participants to use the thumb.
Die Frage ist, ob das jetzt praktisch, ob man das praktisch machen will, aber jedenfalls funktioniert das sehr schnell. Und man kann natürlich auch die Interaktion zwischen dem Körper und dem Geist kann man steigern. Das heißt, Sport tut gut, Körperbetätigung tut gut. Wie man hier sieht, aktiviert es auch die Hirnaktivität und der Körper pflegt natürlich auch den Geist, wie wir alle wissen. Und die Frage ist letzten Endes, kann man auch aus seinem Körper heraus? Es gibt ja Leute, die sagen, ich schwebe über mir und ich bin schon einmal irgendwo im Astralleib, bin da irgendwo geschwebt und habe das gesehen. Und die Frage ist, ist das wirklich so oder spinnen die nur? Und das kann man eigentlich relativ gut jetzt in den nachvollziehen, dass es wirklich so ist, dass man das machen kann. Der eine, das war der Feynman, der hat in seinem Buch einmal beschrieben, dass er gesagt hat, er hat sich mal überlegt gehabt, warum denkt man eigentlich mein Hirn und nicht mein Herz oder warum nicht mit der großen Zehe? Und hat sich dann antrainiert, einmal in kürzester Zeit mit der großen Zehe zu denken, statt dass man mein Hirn denkt. Weil dass man mein Hirn denkt, ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht so lange her, ein paar Jahrhunderte vielleicht. Und wie kommt man aus seinem Körper raus? Das ist einmal entdeckt worden, auch wieder bei einem Epileptiker, wo man dann zufällig mehr oder weniger diese Region aktiviert hat oder mit elektrischen Elektronen versehen gehabt hat und die plötzlich über sich selbst geschwebt sind. Das heißt, man kann mit bestimmter Reizung von diesem Hirn, das geht jetzt auch teilweise mit Magneten schon, kann man letzten Endes aus seinem Körper raus und kann drüber hinaussehen und das kann man jetzt teilweise auch schon in Spielereien mit der virtuellen Realität machen, dass man plötzlich hinter sich steht, indem man ganz einfach nur mit der Kamera ein Bild projiziert oder einen Schirm anschaut, wo man hinter sich selbst steht. Und die letzte Frage, die sich daraus ergibt, kann man eigentlich mit Toten sprechen? Und da gibt es natürlich den Witz dazu, dass die Antwort ist ja, man kann mit ihnen sprechen, man kriegt aber keine Antwort. Aber das ist eben auch nicht so, weil es gibt ein bestimmtes Syndrom, das Cotard-Syndrom, wo die Leute herumlaufen wie die Zombies und steif und fest behaupten, sie sind tot. Und nicht davon zu überzeugen sind, dass sie nicht tot sind. Das Besondere dabei ist aber, dass sie trotzdem noch ein Ich-Bewusstsein haben und wissen, dass ich tot bin. Auf der einen Seite, und da hat man vor kurzem einmal, da gibt es ein Interview in dem New Scientist, wo man mit seinem Mann geredet hat. Das sind dann teilweise psychiatrische Fälle letzten Endes oder auch Schlaganfallpatienten, die sowas haben können. Und wenn man mit einem Pad das Ganze untersucht, dann stellt sich heraus, das Hirn, die Hirnfunktion ist so wie bei einem anästhesierten Patienten oder bei einem, der schläft, aber die sind eigentlich vollkommen wach und laufen herum und sind halt nur letzten Endes tot dabei. Ich glaube, ich bin über der Zeit, dann nur ganz kurz noch hier ein schönes Beispiel, wo man versucht hat, wenn man jetzt zwei so Systeme hat, wie die Alexa zum Beispiel, und die miteinander reden lässt, das hat man gemacht und die haben stundenlang miteinander geredet und haben dann letzten Endes über alle möglichen Dinge gesprochen, aber letzten Endes ist es darauf hinausgegangen, dass jeder von dem anderen behauptet hat, dass er kein Mensch ist oder dass er sagt, ich bin der Mensch und du bist nicht der Mensch. Die virtuelle Realität mit diesen Netzwerken, früher hat man das eigentlich alles sehr programmiert, letztens versucht mit irgendwelchen Programmen das herauszufinden, jetzt macht man das relativ einfach, indem man ganz einfach die Maschinen lernen lässt, man macht was und die Maschinen versuchen das zu reproduzieren und statt dass man es programmiert, lernen die Maschinen. Und das eine Beispiel, was ich Ihnen noch zeigen will, ist, wie das eigentlich funktioniert bei einem Schachspiel. 1997 hat es einen Computer gegeben, der das erste Mal gewonnen hat, gegen einen Menschen, den Deep Blue, der hat 200 Millionen Positionen pro Sekunde gerechnet. Und 2018 hat es dann einen Google gegeben, eine Google-Maschine, die 60.000 Positionen berechnet hat und gegen einen angetreten ist, der 60 Millionen Stellen berechnet hat. Und der Google hat gewonnen. Der Google war so programmiert, oder der Computer war so programmiert, dass er eigentlich keine Ahnung gehabt hat, wie Schach funktioniert und ganz einfach einmal zum Spielen angefangen hat und Millionen Mal gespielt hat und aus seinen Fehlern gelernt hat. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Stunden, war der beste Spieler besser als jeder andere Mensch und jeder Computer. Und das Frustrierende dabei ist aber, dass kein Mensch weiß, wie er das gemacht hat, letzten Endes. Das heißt, es funktioniert, aber kein Mensch weiß, wie solche Algorithmen dann im Hintergrund funktionieren und wie die dazu kommen. Und deswegen weiß man auch nicht, ob sie wirklich, ob man diesen Computern letzten Endes, oder diesen Systemen letzten Endes vertrauen kann. Und das Beispiel hier ist wieder der Yuval Harari, der ist in diesem Fall als in Tel Aviv gesessen und hat einen Vortrag gehalten, ist aber als Hologramm in Amerika aufgetreten, hat als Hologramm dort geredet. Und Hologramme sind eigentlich Systeme, wo man eigentlich rundherum gehen kann. Das ist etwas wie ein Geist, der in der Mitte steht und funktioniert letzten Endes und trotzdem eigentlich nicht, wenn man hingreift, nichts da ist. Und da gibt es jetzt die Idee, die Frage, ob wir jetzt wirklich in einer Simulation leben, und die Chancen sind 50-50. Also in Simulationen würde eigentlich so sein, dass man nur bestimmte Sachen vorgespiegelt bekommt, die man gerade braucht dazu, weil das andere eigentlich nicht wirklich ist. Und was ich Ihnen jetzt, das ist schon das letzte Tier, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass das, was wir als Realität wahrnehmen, nicht wirklich real ist. Wir sehen die Welt nur so, wie wir sie sehen wollen, aber wir müssen dabei sehr vorsichtig sein. Weil wenn wir wirklich in einer so einer irrealen Welt wohnen und in einer so einer Simulation letzten Endes wohnen, dann wäre das sehr katastrophal, wenn derjenige, der diese Simulation programmiert hat, letzten Endes draufkommt, dass wir wissen, dass wir in einer Simulation leben, weil der würde sofort die Simulation abschalten. Aber es gibt einen Ausweg, es hat dann nämlich ein Künstler hat dann eine Handynummer von Gott geschaffen, die kann man anrufen, ja. Und das Problem ist aber nur, man kommt dort nur einen Anrufbeantworter. Und der sagt dann, hier spricht Gott, ich kann Ihren Anruf gerade nicht entgegennehmen. Letzten Endes führt das auch in das Leere. Damit bin ich am Ende, habe ein bisschen überzogen. Aber es freut mich sehr, ganz besonders, dass ich diesen Vortrag heute halten durfte, zumindest in dieser Zeit, wo endlich diese ganzen Lockdown-Bestimmungen aufgehoben worden sind und Sie jetzt wirklich Ihre eigene Realität wieder ausleben können, auch vielleicht die kommunale Realität. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende und auch einen schönen Sommer und genießen Sie es. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für diese fantastische Reise, die uns auch ein bisschen hilft, die Relativität unserer Wahrnehmung und damit auch die Toleranz gegenüber verschiedenen Welten zu steigern. Ich glaube, das war eine ganz, ganz fantastische Reise, die du da präsentiert hast. Vielleicht gibt es aus dem Publikum dringende Kommentare oder noch Fragen.
Hat der Google-Schachcomputer eigentlich geschlafen?
Nein, weil das ist kein biologisches System.
Aber er hat es imitiert.
Nein, nicht, das
also
ist ein technisches. Ja, aber
System.
Das ist irgendwie ein, das weiß ich nicht. Aber ich habe nicht gelesen, dass er geschlafen hätte, aber im Prinzip hat er kein biologisches System letzten Endes imitiert, sondern es war eigentlich ein rein technischer Algorithmus, den er da durchgespielt hat. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt bei dem es ein Problem war, oder auch wenn er da jetzt letzten Endes irgendeine Halluzination gehabt hätte, dann wäre das vielleicht fürs Schachspielen auch nicht so schlecht gewesen. Vielleicht hat er deswegen gewonnen.
Ja, im Chat sehe ich nur Danksagungen für den exzellenten Vortrag.
Das hat auch zu Hause auch wieder zugeschaut.
Ja, dann noch einmal herzlichen Dank. Wenn jetzt niemand mehr kommentieren möchte, dann noch einmal vielen Dank.